Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der wunderbare Yannick. Moin.
Moin.
Heute ohne Nachnamen.
Ja, ist okay.
Ja, die Leute kennen dich ja mittlerweile, hoffe ich.
Ja, ja. Jonas und Yannick.
Jonas und Yannick. Podcast. Reicht ja. So sind wir ja bekannt geworden. Ja, du bist ja ein kleiner Promi, so wie das klang, als du auf der SEOCom unterwegs warst. Du wurdest ja andauernd nach Selfies gefragt, Unterschriften.
Nee, wir haben keine Selfies gemacht, aber ich wurde die ganze Zeit angesprochen, ja.
Das ist richtig, richtig cool.
Das kann man sagen, ja.
Das hat ja auch einen Grund, und der Grund ist, dass wir einfach hier richtig guten Content raushauen, würde ich mal sagen. Und das ist auch heute wieder geplant. Wir haben ihn letzte Woche angekündigt, wir haben ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge, wie wir das ganze Thema Qualität und Quantität sehen in Bezug auf KI-generierte Inhalte, insbesondere bei E-Commerce-Kategorietexten. Und, boah, was für ein Satz. Und in dieser Woche, in dieser Folge, wollen wir da ja mal, wie angekündigt, ins Detail gehen, wie das dann konkret aussieht. Yannick hat da auch echt tolle Beispiele gebracht und auch eine Case Study, und wir sagen das, weil es so cool klingt, wo die Sichtbarkeit sich einfach um 500% verbessert hat, nachdem er dran gearbeitet hat.
Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein paar Worte zu Ahrefs, dem Sponsor der heutigen Folge. Jonas und ich sind schon seit einer ganzen Weile regelmäßige Ahrefs-Nutzer und sind auch sehr zufrieden mit dem Tool. Es ist einer unserer Lieblingstools. Mit Ahrefs kannst du nicht nur die klassischen SEO-KPIs tracken, wie zum Beispiel deine Rankings, deine Backlinks, alle möglichen SEO-Aspekte deiner Website, inklusive Crawling und Site-Audit, das du mit Ahrefs durchführen lassen kannst, sondern du kannst auch mittlerweile deinen Content optimieren und erstellen mit dem AI Content Grader und AI Content Helper. So wird Ahrefs mittlerweile eine ganze Marketing-Suite. Ne? Und wir nutzen Ahrefs immer noch fast täglich in unserer Arbeit und würden das Tool nicht mehr missen wollen. Wenn du jetzt mehr dazu erfahren willst, geh auf ahrefs.com, und wenn du Lust hast, das Ganze mal auszuprobieren, es gibt eine kostenlose Möglichkeit, nämlich die Ahrefs Webmaster Tools, und die sind auch komplett kostenfrei. Da gehst du auf ahrefs.com/webmaster-tools. Ich wiederhole nochmal, ahrefs.com/webmaster-tools. Wir verlinken aber auch alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ja, wir müssen ja der Fairness halber sagen, wenn wir jetzt hier schon so 500% und so riesige Zahlen um uns werfen, dass die Kategorieseite, die das betroffen hat, vorher ja gar keinen Text beinhaltet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, korrekt?
Ja.
Das heißt, was gemacht wurde oder was der Status quo war, war eine klassische Kategorieseite mit Überschrift, der Produktübersicht, fertig. Und genau. Dann hast also, du
ein kleiner Disclaimer. Wir müssen so ein bisschen anonymer oder kryptischer bleiben, weil ich jetzt nicht weiß, ob der Kunde das so möchte, dass wir halt jetzt hier die komplette Seite durchgehen, weil das ist ein umkämpfter Markt in der Papeterie, so viel kann ich sagen. Und wie gesagt, da hatten wir zuvor gar keinen Content, wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Wir haben ja uns die Seite mal kurz angeguckt vorher. Und das muss man halt wissen. Aber wir haben außer der reinen Texterstellung für die Kategorie kaum Sachen gemacht für diese konkrete Kategorie. Was wir natürlich gemacht haben, waren noch die Metadaten, also das Snippet anpassen, da noch ein bisschen optimieren, um das Ganze ein bisschen schärfer zu formulieren und in der Hoffnung damals ein bisschen relevanter zu werden, was die Bewertung von Google angeht. Und wir haben, ich muss allerdings lügen, ich glaube aber, wir haben ein paar interne Links noch gesetzt. Ich habe es dir aber vorhin gesagt, Jonas, in der Vorbesprechung, also zu 80-90% haben wir eigentlich mehr oder weniger nur den Content angefasst für diese Kategorie. Haben wir auch für andere Kategorien gemacht, die da auch ähnlich gut gerankt haben. Und genau, konnten dann unter anderem jetzt mit der Kategorie, du hast es vorhin so schön ausgerechnet, tatsächlich knapp 500% Wachstum verbuchen, was vor allem die Sichtbarkeit angeht, aber auch den Umsatz. Jetzt nicht unbedingt um 500%, aber wir konnten das Ganze, ich glaube, verdrei- oder vervierfachen vom Umsatz her, organischer Umsatz, der über die Suchmaschinen kam, das Ganze während den ganzen KI-Sachen, das gab es damals schon und auch seitdem, trotzdem performt die Kategorie super gut und liefert einfach super gute Zahlen. Deswegen dachte ich mir, dass ich es heute mal mitbringe.
Und die dort erstellten Texte, waren das dann komplett händisch erstellte oder war es eine Mischung aus KI-generierten Texten mit Nacharbeitung?
Das waren damals schon zum Teil KI-generierte Texte, allerdings noch mit sehr viel mehr Nacharbeiten, als ich es jetzt vielleicht heute machen müsste, mit dem GPT-5er-Modell zum Beispiel und mit den richtigen Prompts, beziehungsweise ich mache es jetzt mittlerweile auch, es klingt so Bullshit-mäßig, aber das ist wirklich so, so dieses Prompt-Stacking, dass ich halt natürlich einfach mehrere Prompts hintereinander gebe und dementsprechend das Ganze noch ein bisschen feinjustiere. Und dann, was dann da letztendlich rauskommt, fasse ich immer noch an, aber es ist deutlich weniger Nacharbeiten wie von vor anderthalb, zwei Jahren noch.
Du hattest ja auch mir eine andere Seite noch gezeigt von einem anderen Kunden, der jetzt aktuell ist, wo du die Ergebnisse der Optimierung noch nicht kennst. Ja. Aber die Texte, ich habe mir die angeguckt und finde die ja auch überwiegend ziemlich gut. Da bist du ja sehr intensiv auch mit KI unterwegs gewesen, um wirklich erstmal, das ist ja das, was wir letztes Mal besprochen haben, auch die Quantität zu bringen, damit überall mal was da ist, weil meistens ist was da schon mal besser als nichts da, selbst ja, wenn es noch nicht die allerbesten Inhalte sind.
Ja, ja.
Zumindest wenn wir über Kategorieseiten sprechen. Wie bist du da dann vorgegangen, um sicherzustellen, dass trotz Quantität, trotz der Masse ein Mindestlevel, sage ich mal, an Qualität sichergestellt ist, weil du ja deinen Kunden auch nicht einen, ja, ich habe in ChatGPT gesagt, schreib mal über Boxspringbetten eine Kategoriebeschreibung und das rotzt du dem Kunden dann vor die Nase. Sondern du hast ja bestimmt einen Workflow, der so ein bisschen Mindestlevel an Qualität sichert, oder?
Genau. Also was ich immer mit meinen Kunden mache, ist, wir haben einen Fragebogen, in dem ich immer so Klassiker abfrage, wie, was sind eure USPs? Warum kaufen Kunden bei euch ein? Mit welchen Problemen kommen entweder eure Kunden auf euch zu, beziehungsweise welche Probleme wollt ihr denn mit euren Produkten, mit eurem Shop in dem Fall, welche Probleme wollt ihr denn lösen? Also für was seid ihr am Markt? Ne? Und das sind so ein paar Fragen, die darauf aufbauen und dann erarbeitet man sich einfach ein bestimmtes Informationsstack sozusagen, also eine Informationsbasis, die man dann immer wieder auf die man immer wieder zurückkommt und dementsprechend Infos und Insights auf Kundenseite generiert, mit denen dann man nachher arbeiten kann. Das heißt also, ich weiß dann nachher, was sind wirklich die USPs? Und von USPs meine ich jetzt nicht, okay, wir haben jetzt gratis Versand ab 50 Euro. Oder
alle Online-Shops, die das noch als USP sehen, sorry, aber wacht auf.
Ja, da hatte ich auch mal einen Beitrag dazu geschrieben, ist schon länger
kostenloser
her.
Kostenloser Versand ist kein USP und kostenloser Versand ab 40 Euro erst recht nicht.
Und auch nicht schneller Versand oder sonst was, weil das hat heutzutage brüstet sich damit jeder, auch wenn es manchmal vielleicht nicht stimmen mag, aber
du brauchst es eigentlich, um konkurrenzfähig zu sein, aber ein USP ist was anderes, ne?
Ja, das sind so hohle Phrasen, die man am besten nicht macht oder die kann man natürlich irgendwo bringen, man kann natürlich irgendwo schreiben, gratis Versand ab 50 Euro ist vielleicht für den einen oder anderen trotzdem eine hilfreiche Info, wenn der Wettbewerb erst ab 100 Euro beispielsweise aber den Versand gratis hat. Oder wenn du zum Beispiel ab 30 Euro den Versand gratis hast, dann wirst du dich wahrscheinlich eher dafür entscheiden, wenn der andere doppelt so hohen Versandpauschale hat, ab wann es gratis ist. Aber USPs sind für mich zum Beispiel persönlich ausgewählte Produkte oder zum Beispiel Produkte nur made in Germany oder so. Ne? Also da muss man dann halt gucken und muss man ein bisschen gemeinsam brainstormen, überlegen, was denn wirklich USPs sind, die wirklich auch Kaufmotive bei den Kunden auslösen können. Und da muss man sich dann dementsprechend auch im ersten oder im zweiten Schritt oder im gleichzeitigen Schritt muss man sich mit den Kunden auseinandersetzen und sich überlegen, warum kaufen die ein? Wie kaufen die ein? Was haben die für Anreize zu kaufen? Sind die in Stress? Sind die in Zeitnot und wollen dann deswegen solche Produkte kaufen, die ich anbiete oder kommen dann in meinen Shop, weil eben wir so ein schönes kuratiertes Produktportfolio oder Produktsortiment haben, das denen halt Zeit spart, weil sie halt nicht auf Amazon gehen und dann da 300 Produkte und davon sind 80% aus China und auch von chinesischen Anbietern in derselben Produktionshalle hergestellt. Und das ist dann tatsächlich ein USP, den man platzieren kann. Deswegen ist es so wichtig, dass ich dann das mit meinen Kunden im Vorhinein durchgehe. Was sind die USPs? Wie ist die Zielgruppe charakterisiert? Gibt es unterschiedliche Personas oder gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Motiven, die den Shop besuchen? Und auf Basis dessen erarbeiten wir uns dann nicht nur Tone of Voice Sheet, aber das ist ein Teil davon. Wir arbeiten uns eine Tone of Voice. Also wie wollen wir kommunizieren? In welcher Art kommunizieren wir mit unseren Kunden? Aber auch so ein Brand Sheet ist dabei. Also für was steht die Marke, für was steht der Shop, was unterscheidet uns von anderen am Markt, was ist unsere Value Proposition. Es kommt aus dem klassischen Marketing, aus dem klassischen Branding auch. Das heißt also, was ist unser Nutzenversprechen? Was ist unsere zentraler Kern, Markenkern, der uns sozusagen von erstens von anderen unterscheidet und mit dem wir aber auch an den Markt gehen wollen, mit dem wir auch für unseren Namen einstehen. Und wenn man diese Value Proposition einmal für sich definiert hat, also das Nutzenversprechen, das man praktisch seinen Kunden gibt und seinen potenziellen Kunden gibt, wenn man das erarbeitet hat, kann man das schön in so einem Brandsheet runterschreiben und definieren und dementsprechend das Ganze dann auch einerseits für die KI nutzen, andererseits natürlich auch für die ganzen Ideen, die man dann generiert, nutzen, für die Keyword-Recherche nutzen und auch für den Content generell, den man dann erstellen will, ob das jetzt mit oder ohne KI ist. Aber man hat, und das merke ich immer wieder mit den Kunden, man hat dann endlich mal sich auch in Ruhe mal Gedanken gemacht, für was wir eigentlich stehen wollen. Und viele Kunden, nicht nur neue Startups und nicht nur Unternehmen, die jetzt frisch am Markt sind, sondern auch alteingesessene Unternehmen, mit der Zeit vergisst man so ein bisschen, für was man eigentlich stehen will und wofür man steht. Und das Ganze ist dann in solchen Brainstorming-Sessions oder in solchen Workshops, ist das Ganze eine super Möglichkeit, um sich da mal wieder selber abzuholen und sich selber nochmal klar zu machen, wofür man eigentlich da ist und mit welchem Versprechen man eigentlich an seine Kunden herantritt. Und eben diese ganzen Dinge, mit der Tone of Voice zusammen, also mit dem Stil, mit dem wir vorangehen wollen, wenn man da auch zum Beispiel so eine Brand-Guideline hat vom Brand-Team, falls man so intern so ein Brand-Team hat, dann ist das super gut, wenn man das Ganze nutzt, um eben die KI, egal was das jetzt ist, ob man da sich einen NNN-Workflow gebaut hat, ob man das einfach nur über ein GPT abdeckt, über ein Custom-GPT oder über ein Artefakt bei Claude oder so oder über ein Gem bei Gemini, ist wirklich völlig egal. Diese Dokumente helfen halt unheimlich, um ein Mindestmaß an Qualität in die Content-Erstellung reinzubekommen.
Das heißt also, ganz praxisnah gesprochen, wird in Zusammenarbeit mit dem Kunden werden diese Dokumente entwickelt. In dem Brandsheet steht dann eben, wie du sagst, drin, wofür die Marke steht, wer das ist, wer dahinter steht, wie das Team so aufgebaut ist, was so die Werte des Unternehmens sind, was die USPs sind.
Alleinstellungsmerkmale, genau.
Genau, dann gibt es ein Tone of Voice Sheet, das ist, glaube ich, ein Klassiker, das mittlerweile jeder kennt, wo drin steht, wie sprechen wir Leute an. Also wirklich auch so Basics wie du oder sie und dann auch du oder sie kleingeschrieben oder großgeschrieben, kann man ja auch unterschiedlich machen. Genau. Hat man kurze Sätze, lange Sätze, viele Absätze, weniger Absätze, viel Ausrufezeichen, weil man aktiv Leute anschreien, in Anführungszeichen, will, oder sehr ausdrucksstark sein will, oder eher mit Punkten arbeiten, keine EM-Dashes, der Klassiker, diese ganzen Dinge, wie soll sowas strukturiert sein, Zwischenüberschriften, wie häufig Zwischenüberschriften, wie viele Ebenen gehen wir runter?
Genau, nutzen wir zum Beispiel auch Bullet Points, Tabellen,
genau.
Nutzen wir auch zum Beispiel kurze Zitatblöcke, um mal so irgendwie nochmal eine Key Fact herauszustellen oder ein Alleinstellungsmerkmal nochmal zu verdeutlichen. Auch solche stilistischen Mittel kannst du da natürlich oder solltest du auf jeden Fall definieren. Und was ich noch sagen wollte, genau, auch ganz wichtig, diese nicht nur Do's, sondern auch Don'ts. Mhm. Also welche Formulierungen gehen für uns gar nicht, welche Phrasen gehen für uns gar nicht, gehen für uns bestimmte Begriffe, Wordings nicht. Und ich hatte mal einen Kunden aus dem Gesundheitsbereich, Supplement-Bereich, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da ganz konkret und sehr umfangreich definiert
und mit den ganzen Health Claims. Ne?
Genau, mit den ganzen Nutzen, Gesundheitsversprechen, da darf man nämlich viele, viele, viele Sachen, die auch die KI dann schreiben würde, darf man eben nicht in Deutschland nicht nutzen. Da muss man sehr, sehr aufpassen, weil man dann sofort abgemahnt wird. Als ich noch in-house gearbeitet habe, konnte ich zwar nichts dafür, aber wir wurden schon das ein oder andere Mal abgemahnt, ohne dass ich jetzt irgendwie direkt involviert war für die Sachen, die wir abgemahnt wurden. Aber es passiert gerade im Gesundheitsbereich, egal ob das jetzt Supplements sind, ganz normale Ernährungsprodukte oder so, da muss man sehr aufpassen mit den Health Claims, mit den Versprechen, die man gibt. Man darf so gut wie fast keine Gesundheitsversprechen geben. Und deswegen muss man da ganz, ganz klare und umfangreiche und auf den Punkt gebrachte Richtlinien definieren, die man dann auch der KI an die Hand gibt und dann auch nochmal kritisch trotzdem den ganzen Output reviewen und eben da trotzdem nochmal korrigieren, wenn man da doch merkt, dass da Versprechen rein Einzug gefunden haben. Und mein Tipp, man kann auch mehrere KIs miteinander kombiniert nutzen und dann sagen, hier, guck mal, ich habe jetzt hier diesen Text, der wurde von KI generiert. Jetzt werfe ich den einfach nochmal, beispielsweise, der kam von ChatGPT, und jetzt werfe ich den nochmal in Claude rein oder in Gemini und habe da meinen Gem, der nur dafür da ist, Content zu reviewen und gegen die Guidelines, gegen die Richtlinien zu prüfen, zu checken. Und das kann man auch machen. Oder das mache ich tatsächlich auch, und das empfehle ich jedem, der damit mit KI arbeitet, dass man sich den Output dann auch gegenseitig nochmal checken lässt, bevor man dann natürlich final auch nochmal checken sollte. Also Human in the Loop ist unersetzlich. Also meiner Meinung nach
ist es unersetzlich. Bin ich auch definitiv noch der gleichen Meinung. Und dann ganz konkret, ich meine, das waren jetzt ja erstmal so die Leitplanken, die man dem Ganzen gibt. Der eigentliche Inhalt, der generiert werden soll, der muss ja auch auf irgendwas basieren. Oder basiert der voll auf dem, was sich die KI dann ausdenkt? Das heißt, es wird schon noch gefüttert. Mit wie viel wird da gefüttert?
Wir füttern mit den USPs zu der bestimmten Kategorie, um die es geht. Wir füttern die KI mit Informationen rund um die Kategorie. Also nicht
in welcher Form? Sind das dann Stichpunkte in dem Dokument oder ist es schon Fließtext auch wieder?
Sowohl als auch, das ist ein bisschen Fließtext, um ein bisschen Kontext zu geben. Es sind vor allem viele Stichpunkte, wo wir nochmal verdeutlichen, um was es in der Kategorie sind, welche Produkte da geplatziert sind, wofür die Kategorie erstellt wurde, beziehungsweise wofür die stehen soll, welche Zielgruppe dahinter steht. Wir definieren natürlich auch nochmal Hauptkeywords, beziehungsweise einfach Keywords, die wir natürlich in den Text einbinden wollen. Und wir definieren so ein bisschen den Scope des Contents. Und wir lassen dann daraufhin erstmal eine Gliederung erstellen, die wir dann auch nochmal reviewen und nochmal editieren, nochmal anpassen lassen und dementsprechend dann erstmal auf Basis der Gliederung dann den Content erstellen.
Aber jetzt kommt hier mal der böse Jonas.
Ja, gerne.
Und sagt, also in der Zeit, in der du das machst, habe ich den Kategorietext 7-mal geschrieben. Also diese ganze Vorbereitung, klar, Tone of Voice und Brand Guidelines, die hat man, die kann man immer wieder verwenden, logisch. Aber wenn wir jetzt drüber reden, Quantität zu erstellen in Form von, wir haben 400 Kategorieseiten, für die wir Texte brauchen, können wir ja nicht für jede Kategorie anfangen, eine Gliederung zu erstellen, die zu reviewen, Input zu geben, was da die USPs für diese eine Unterkategorie sind. Das heißt, dieser Workflow ist ja eigentlich nur in Anführungszeichen dafür da, dass wenn man keinen fähigen Texter zur Hand hat, man in der gleichen Zeit, in der ein fähiger Texter wahrscheinlich den Text schreiben würde, das ohne ihn machen könnte, korrekt?
Jein, also ja, natürlich, du hast einerseits komplett recht, ich bin da völlig bei dir. Andererseits ist es so, dass du aus meiner Erfahrung nach, ich habe das so ein bisschen mal mit so einem Zeiterfassungstool getrackt, dass du schon ich persönlich schon mal noch eine deutliche Zeiteinsparung habe, wenn ich das wirklich auf jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kategorien hochrechne und da aggregiere, dann habe ich schon eine deutliche Zeitersparnis. Ich würde sagen, wenn du einen fähigen Texter hast, kann der etwas effizienter arbeiten, kann der ein bisschen mehr Output liefern. Wenn du keinen fähigen Texter hast, dann ist natürlich die Unterstützung von KI Gold wert. Da ist halt die Schwierigkeit, es kann halt sein, dass die Sätze dann trotzdem noch sehr, sehr austauschbar klingen, dass die Formulierungen nicht so scharf sind, wie man es gerne hätte, dass man so ein bisschen um den heißen Brei rumredet. Ich würde aber tatsächlich nicht sagen, dass es keine Zeitersparnis bringt, beziehungsweise kein Effizienzgewinn ist, wenn du das jetzt vielleicht nur auf einen einzigen Beitrag projizierst. Dann kann es schon sein, dass du jetzt nicht wirklich sagst, okay, ich spare jetzt doppelt so viel Zeit bei der Content-Erstellung von dieser Kategorie. Ich habe tatsächlich relativ gute Erfahrungen gemacht, dass ich schon deutlich Zeit sparen kann, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Also ich würde immer tatsächlich echt bezweifeln, dass du dieselbe Output-Menge ohne KI genauso schnell hinbekommst. Weil du musst dir trotzdem Gedanken machen über die USPs. Du musst dir trotzdem Gedanken machen über den Input, den du da in den Text mit reinhaben willst. Und dann das pure Formulieren des Textes geht schon deutlich schneller mit KI. was jetzt nicht heißt, dass ich oder die Texter, die mit mir arbeiten oder die für mich arbeiten, da nicht nochmal drüber gehen und dann nochmal Sätze ergänzen, Sätze umschreiben, Sätze anpassen. Also da fließt schon nochmal sehr viel Human in the Loop rein, wie man so schön sagt heutzutage. Also da ist schon nochmal sehr viel manuelle Arbeit dahinter. Ich muss aber sagen, dass das in Summe dann schon noch einen Unterschied macht. Vielleicht ist es auch so ein Dienstleister-Ding, Agentur-Ding, weiß ich nicht. Wenn du jetzt in-house arbeitest und das komplett in-house abdeckst, nur für die eine einzige Website, nur für den einen einzigen Kategoriebereich und du hast sehr, sehr viel Zeit, da jeden Tag Kategorietexte zu schreiben, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt als fähiger Texter brauchst du nicht keine KI. Aber ich mittlerweile sehe ich schon sehr, sehr großen Nutzen dahinter, wenn man es mit KI macht. Wenn man es halt richtig mit KI macht.
Ja, es kommt ja auch immer drauf an, was das Ziel des Ganzen ist, ne? Eben hat man einfach vielleicht keinen fähigen Texter in diesem Themenbereich an der Hand, dann macht es natürlich Sinn, so zu arbeiten. Wenn man Geld sparen will, möglicherweise auch. Und klar, ich sehe es natürlich auch immer aus der Sicht, ich schreibe halt in erster Linie für meine eigene Website. Da kenne ich das Thema in- und auswendig, da haue ich dir einen 1000-Wort-Artikel in einer Dreiviertelstunde hin. Da brauche ich mit der KI 6-mal so lange, bis ich der das alles definiert habe. Aber
weißt du schreibst halt seit 15 Jahren gefühlt.
Das ist natürlich nochmal was anderes, klar. Und auch für mich, das ist ja der Punkt, du bist ja ein externer Dienstleister und das ist was ich da gerne vergesse. Deshalb ist manchmal auch meine etwas aktuell Weihnachts-Grinch-mäßig wirkende Frage ein bisschen überzogen, weil die natürlich aus meiner subjektiven Erfahrung kommt. Ich bin nicht Dienstleister, der für 10 verschiedene Kunden diese Inhalte produziert, sondern ihr macht das für mich und das für meine Firma, da kenne ich alles hin und aus.
Um Gottes Willen. Also ich glaube, du bist halt, ich will jetzt nicht sagen ein Sonderfall, aber...
Oh, du bist ja lieb. Ich hoffe, du meinst es positiv.
Natürlich.
Nein, wir nennen ihn immer halt Spezial.
Er ist speziell.
Er ist sehr speziell.
Nein, also ich, was ich sagen will, ist... Du hast halt den großen Vorteil, du textest seit vielen Jahren, also seit über 10 Jahren textest du für deine Website, für dein Thema. Du bist da der absolute Experte zum Thema WordPress, Webdesign und rund um das Thema und kannst natürlich ganz anders Texte schreiben und Content erstellen, wie jemand, der zum Beispiel nicht nur Agentur oder nicht nur Dienstleister, sondern ich habe ja auch viele Jahre, fast 7 Jahre auch in-house gearbeitet. Und auch wenn du da in-house arbeitest, im Content-Team, jetzt nicht nur rein SEO oder auch im SEO-Team, ist eigentlich scheißegal. Wenn du regelmäßig Content erstellen sollst oder erstellst, dann finde ich mittlerweile, hast du mit einem richtig guten Workflow beziehungsweise mit richtig guten Prompts und mit dem richtigen Vorgehen, hast du eine deutlich entspanntere Content-Erstellung, wo du eigentlich oder bei der du eigentlich kaum bis keine Qualitätseinbußen hinnehmen musst. Wenn du gewillt bist, nachzuarbeiten, anzupassen, zu korrigieren, das Editing zu übernehmen und natürlich auch mit deiner eigenen Expertise zu arbeiten und jetzt nicht nur sagen, okay, komm, ich lasse jetzt mal da hinten im Hintergrund das GPT laufen und dann übernehme ich das einfach und scheißegal. Sondern, ja,
das
nee,
bitte dann, nicht machen.
Mit guten Input sorgen, die Brand Guidelines und so parat zu haben und eben die als Dokument zu hinterlegen, trotzdem nochmal die Gedanken zu machen, wie man das Ganze gut aufbauen kann, vielleicht nochmal der KI nochmal ein paar Mal nachzuprompten und das Ganze fein zu justieren und dann selber aber nochmal Hand anlegen, bin ich definitiv davon überzeugt, dass das gemacht werden muss. Also gibt's für mich keine zwei Meinungen. Aber wenn du bereit bist, das zu machen und auch die Zeit, die es trotzdem noch braucht, dir nicht zu müßig bist, die zu investieren, dann hast du trotzdem, finde ich, meiner Erfahrung nach in den letzten Monaten schon einen deutlichen Effizienzgewinn. Nicht nur als Dienstleister, sondern auch als Inhouse-Marketer, als Inhouse-SEO, als Inhouse-Texter, egal in welchem Bereich du arbeitest, rund um das Thema Content, hast du auch als Inhouse-Fachkraft trotzdem eine deutliche Effizienzsteigerung, finde ich.
Wo siehst du denn aktuell die drei großen KI-Tools da am sinnvollsten? Weil tatsächlich bei mir, ich habe viel mit ChatGPT gearbeitet. Mittlerweile, wenn es bei mir um Texte geht, wo ich Unterstützung mir hole, ist es eher Claude. Finde ich besser, den Output.
Ja, also ich finde ähnlich gut. Ich muss sagen, ich nutze tatsächlich aus Convenience-Gründen einfach noch nach wie vor ChatGPT und ein Custom-GPT dafür, weil ich halt schnell verschiedene Custom-GPTs erstellen kann für meine Kunden. Jeder Kunde kriegt ein eigenes Custom-GPT für eben die Content-Erstellung, wo ich dann ganz genau nochmal definieren kann, wie der Tone of Voice ist und so weiter und so fort. Und eben kein allgemeines GPT für das Thema Content-Erstellung. Hatte ich auch mal eins oder habe ich immer noch eins, das nutze ich ab und zu. Normalerweise kriegt bei mir jeder Kunde dann Custom-GPT mit allen möglichen Insights. Das ist bei Claude jetzt nicht ganz so eingängig mit den Artefakten. Es ist nochmal so ein bisschen umständlicher. Ich finde, da wäre ich super, super happy, wenn da Claude mal oder Anthropic mal in Zukunft irgendwie so eine Lösung in Richtung GPT oder Custom GPT auf die Kette kriegt.
Ja, oder wie bei Gems, ne?
Oder wie bei Gems, genau, weil das mit den Artefakten ist so ein bisschen nicht ganz so geil, muss man sagen.
Nee, finde ich auch nicht.
Aber ja, was die Qualität an sich angeht, vom Output her, muss ich sagen, ist tatsächlich ChatGPT oft, nicht immer, aber oft hinter Claude und Gemini. Gemini jetzt mit Gemini 3, super, finde ich geil. Ich habe ja den Workspace auch als Business Account und habe deswegen auch Gemini Pro. Super, nutze ich tatsächlich immer mehr, jetzt nicht ganz so häufig wie die Custom GPTs, wenn ich ehrlich bin, aber ich nutze es immer mehr und auch Claude nutze ich, seitdem Claude qualitätsmäßig GPT oder OpenAI überholt hat, nutze ich auch Claude vermehrt, aber ich komme immer wieder auf ChatGPT zurück wegen den Custom GPTs, weil die einfach am besten von der User Experience her am besten für mich funktionieren, auch für verschiedene Kunden. Und ich deswegen
bei mir ist auch so ein bisschen der Hintergrund, dass ChatGPT so viel kennt mittlerweile von mir, ja. Weil ich das halt, seit es rausgekommen ist, schon in der Pro-Version nutze. Da ist so viel Zeug drin, es ist echt angenehm einfach, da ja. mal irgendwas zu reden und der weiß noch, was davon im Dreivierteljahr eh bei mir abgeht und deshalb passt es. Also
es ist ja mittlerweile aber bei Claude ähnlich, ne? Die haben jetzt mittlerweile
klar, auch
die
Möglichkeit, nicht so lange des Gedächtnisses.
Das ist der genau. Punkt.
Ja gut, ja klar. Ja. Okay, dann haben wir im Prinzip jetzt mal voll auf die Qualität geguckt. Wie gehst du denn dann vor, wenn wir über Quantität sprechen? Weil wie gerade gesagt, wenn du das für ein paar hundert oder auch nur 50 Kategorieseiten so machen willst, dann ist es ja nicht, es rechnet sich, es skaliert sich ja nicht, sagen wir es so. Wie gehst du dann vor? Dann ist es ja wahrscheinlich ein bisschen generischer beim Input des Inhalts, oder?
Genau, also man versucht halt ein bisschen effizienter zu werden im Editing. Ne? Dann haben wir so einen kürzeren Workflow. Der Kunde reviewt es nochmal, ich gehe nochmal drüber im Nachgang. Also ich habe die Custom GPTs so aufgesetzt oder den Workflow so aufgesetzt. Natürlich kann man das Ganze auch noch mit Edit wahrscheinlich nochmal etwas stärker teilautomatisieren. Ich bin tatsächlich auch ein kleiner Fan jetzt mittlerweile von N8N. Wenn man sich, da ist halt eine steile Lernkurve, aber wenn man sich da so ein bisschen einarbeitet, kann man da, ich glaube, in Zukunft fantastische Workflows definieren, die wirklich nochmal, ohne dieses typische LinkedIn-Bullshit-Bingo zu spielen, die wirklich einen Mehrwert haben, bin ich fest davon überzeugt. Aber wenn man das Ganze ein bisschen skalierter angehen will, ohne jetzt irgendwie einen N8N-Workflow aufzubauen, dann würde ich definitiv empfehlen, das so aufzubauen, mehrstufige Prompt-System aufzubauen, dass man erst sagt, bitte erstell mir auf Basis meines Inputs und der Brand-Guidelines und der Tone of Voice und so weiter, erstell mir auf Basis der Infos, die du schon hast und die ich dir jetzt gebe, eine erste Gliederung. Wenn du die Gliederung erstellt hast, frag mich nach meinem Feedback, ich gebe dir Feedback, du reviewst das Feedback, baust das ein und erst im dritten Schritt erstellst du auf Basis der finalen Gliederung dann den Content. Und dann gibt's nochmal eine Feedbackschleife, eine kleine, die letzte Feedbackschleife, das ist der Schritt 4. Und im letzten Schritt, im manuellen Schritt 5, ist dann das Review nochmal von mir, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Kunden, wo man dann nochmal kurz drüber geht, wo man nochmal die Claims absteckt, guckt, dass die USPs richtig drin sind, guckt, dass die Produkte richtig platziert, referenziert und genannt werden und dementsprechend auch von Kundenseite aus alles passt. Und dann geht der Text mehr oder weniger dann online.
Wo ist da jetzt der Unterschied zu dem Workflow, den du vorhin genannt hast? Also für mich war das genau der gleiche Workflow. Du lässt dir erst eine Gliederung geben, die wird dann überprüft manuell, danach wird der Text generiert, dann wird er manuell überprüft. Das ist der gleiche Workflow.
Also lässt du dir tatsächlich gar keine, du kannst auch den Workflow so machen, dass du dir gar keine Gliederung erstellst, sondern dass du sagst halt, okay, ich brauche eine H1, ich brauche 3 bis 4 H2en, das definierst du dann im GPT selbst, im Custom GPT, als Vorgabe, als Anweisung und dann kannst du dir theoretisch da auch direkt einen Content erstellen lassen, den du dann übernehmen kannst oder nur noch reviewen musst. Und dann habe ich aber festgestellt, die Output-Qualität ist deutlich besser und ich bin deutlich schneller, wenn ich mir jetzt nicht noch Gedanken machen muss um die Gliederung, ob das alles passt und da nochmal nacharbeiten muss, sondern wenn ich sage, okay, erstell mir eine Gliederung auf Basis meines Inputs, die review ich kurz und dann erstellst du erst den Content. Das führt dazu, wenn man das skaliert angeht, dass die Qualität weniger leidet, wie mit dem Workflow, wenn man das jetzt nicht irgendwie erstmal eine Gliederung erstellen lässt und dann die nochmal reviewt.
Ja.
Das ist dann mein Workflow, wenn ich es wirklich jetzt sage, okay, ich möchte es wirklich für 10, 15, 20, 30 Kategorien machen und jetzt nicht nur für ein paar.
Aber es ist dann trotzdem im Prinzip dieses manuelle Vorgehen. Da ist jetzt noch keine Automation, wie das jetzt so Tech-Freaks machen, die dir da irgendwie, keine Ahnung, Google Sheet mit den Kategorien haben und dann werfen sie das rein und lassen automatisch alle 300 Texte generieren und danach sind die fertig.
Nein, also dafür schon brauchst du
viel manuelle Arbeit dabei bei dir noch.
Genau, da ist immer noch manuelle Arbeit dabei.
Viele werden jetzt sagen, scheiße, aber finde ich gut. Ich traue dem Braten immer noch nicht genug, als dass ich den so Amok laufen lassen würde.
Sagen wir es mal so, ich finde, was für mich immer noch nach wie vor richtig guten Content von okayen Content ausmacht, ist eben der Human in the Loop. Und ich muss sagen, das ist so ein guter Mittelweg für mich persönlich zwischen, okay, wir bauen uns jetzt einen übelst krassen N8N-Workflow mit verschiedenen APIs und verschiedenen Datenbanken, die wir da füttern. Das Ganze muss man natürlich erstmal aufbauen. Da braucht man auch Expertise dazu, damit es überhaupt funktioniert. Ansonsten hast du dann, bei N8N hatte ich auch schon die verschiedensten Errors und verschiedensten Dead-Ends, in die man dann läuft. Und in den meisten Fällen ist es mit Kanonen auf Spatzen, muss man ehrlich sagen. Und deswegen ist das für mich so ein guter Mittelweg jetzt aktuell. Was jetzt nicht heißt, dass ich in Zukunft nicht vielleicht einen guten N8N-Workflow habe für die Content-Erstellung, wo mir dann noch irgendwelche Sheets reinzieht, wo mir dann, ich hätte natürlich gerne für die Zukunft irgendwas, wo ich nochmal die API von Google anzapfe von der semantischen Datenbank, wo wir dann das auch Gemini mit reinläuft als API, wo dann eben diese semantischen Analysen du dir dann holen kannst. Das kann man dann zum Beispiel auch aktuell mittlerweile mit Screaming Frog, kann man sich dann die API von Gemini holen und kann dann eben so vektorbasierte semantische Analysen im Vektorraum im Hintergrund laufen lassen, so entitätsbasierte semantische Analysen. Und diese Sachen wäre natürlich auch geil, ob man dann nochmal, die man dann nochmal reinnehmen kann, wo dann nochmal die KI prüfen kann, ob man semantisch alles abgedeckt hat, ob es nochmal Semantic Gaps gibt, ne, kann man dann auch mal mit SEO for Data, Data for SEO kann man das nochmal prüfen, wo man dann zum Beispiel über die API sich für, keine Ahnung, 20 Euro wahrscheinlich im Monat nochmal die ganzen SERP-Daten holt und dann die ganzen Daten von den Wettbewerbern mit reinfließen lassen kann, wo man dann sagt, okay, da wird jetzt nochmal eine semantische Analyse von dem Content vom Wettbewerb gemacht und die wird dann auch nochmal mit der KI kombiniert und gefüttert, dass man dann den Content nochmal gegenprüfen lässt, automatisiert. Also da habe ich teilweise schon alles gesehen. Das war auch ein richtig cooler, war das ein Vortrag auf der SEO.com oder wo habe ich das gesehen? Also da kann man schon nochmal deutlich mehr automatisiert machen, wo man das vielleicht jetzt nochmal händisch macht. Aber da kann man schon deutlich, deutlich.
Ah, das machst du einfach so über die Weihnachtsferien.
Genau. Mal eben. Genau. Mit ein bisschen Glühwein abends.
Weil das klingt immer, wenn ich das so höre, denke ich mir so, ja, geil, das mache ich morgen mal. Aber dann fange ich das an und fange an zu recherchieren und fange an zu lernen, was ich dafür können muss, damit ich das hinkriege. Weil das ist ja wieder, du willst, dass die KI etwas für dich tut, aber damit die das für dich ordentlich tun kann, musst du es gut genug verstehen, damit du die Anweisungen ja entsprechend geben kannst. Es reicht ja nicht zu sagen, so, hier ist die API, mach da mal was Cooles mit diesen Vektorräumen, über die immer alle reden. Das ist ja keine Anweisung, die funktioniert. Du musst es ja selber so gut checken. Das ist das, was ich andauernd sage zu Leuten, die irgendwie anfangen, neue Bereiche jetzt mit KI erschließen zu wollen, wo ich sage, du musst es checken, bevor du die KI füttern kannst.
Ja.
Sonst kannst du den Output nicht steuern, du kannst den Output nicht verstehen, nicht prüfen. Also,
Das ist ja das Problem, weil dann hast du dann die Trigger und die Nodes in N8N beispielsweise oder bei Make, egal wo du das machen willst, ist ja egal. Und dann hast du da die Trigger und die Nodes, aber bei den Nodes musst du zum Beispiel bei so einer agentischen Ereignis, musst du halt dem Agenten dann wirklich sagen, wie er am besten zu entscheiden hat und auf welcher Datenbasis oder auf welcher Grundlage er entscheiden soll. Und dann musst du wirklich ganz scharf formulieren, was passieren soll und wie er da vorgehen soll.
Und du musst auch wieder wissen, um zu sagen, wie er sich entscheiden soll, musst du ja auch wissen, welche Daten in welcher Kombination ergeben, ein schlüssiges Bild, um diese Entscheidung treffen zu können. Das heißt ja, es ist ja, wie ich sag's immer, Website erstellen, da musst du nicht nur WordPress kennen, du musst auch ein bisschen texten können, du brauchst auch irgendwo Verkaufspsychologie, Conversion Rate Optimierung, Webdesign, Sicherheit.
Zielgruppenverständnis, ja.
Du brauchst ja so viele Dinge und das ist da ja genau das Gleiche. Es reicht nicht, wenn du weißt, wie man mit N8N die Sachen erstellt. Das reicht ja gar nicht. Wie du sagst, um so eine Entscheidung dann zu treffen, du musst ja erstmal die Logik dahinter selber checken. Und das ist häufig sehr, sehr schwierig, da durchzusteigen, weil wir ja so viele Daten auch haben.
Und das ist eben die Kunst, ne? Und deswegen hat man einen Vorteil, wenn man sich halt jeden Tag damit beschäftigt. Und viele Online-Shops beziehungsweise viele Marketing-Teams, die haben einfach nicht die Kapas, sich jeden Tag damit zu beschäftigen. Und deswegen ist es halt dann auch eine Unterstützung, wenn man dann KI hat und dann eben dann ein paar Werkbanktätigkeiten, sage ich mal, abgenommen bekommt, wo man sich dann ein bisschen mehr Zeit geben kann für andere strategische Themen, die dann eben dazu führen, dass die Qualität trotzdem, trotz der ganzen Quantität, relativ hoch bleibt oder so hoch wie möglich bleibt.
Ja, ich merke schon, wir driften ab. Wir sind da ja beide so in dem Thema drin, dass wir da wahrscheinlich von einem Thema zum nächsten uns hangeln würden und nach 3 Stunden immer noch quatschen. Ich glaube, wir können den Sack aber zumachen, oder? Unser Thema haben wir gut abgedeckt.
Den Weihnachtssack, den verfrühten.
Das ist aber, ja gut, 13 Tage haben wir noch hier zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Ja, super. Aber dann haben wir im Prinzip diese, ich nenne sie mal Miniserie von 2 Folgen. Ist es dann schon eine Serie?
Ja, doch.
Haben wir abgeschlossen.
Alles ist eine Serie ab 2, komm.
Wenn du die letzte Folge noch nicht angehört hast, auch sehr, sehr interessant und passt eben sehr gut zu diesem Thema. Wann Quantität, wann Qualität, wie lässt sich das kombinieren? Gern da nochmal reinhören.
Oder ein zweites Mal reinhören.
Wir können verraten, nächste Woche wird krass. Also ich freue mich selber. Wir hatten gestern, glaube ich, war es Vorbesprechung mit einem Gast. Und wir waren beide so hyped, wir wollten eigentlich nach der Vorbesprechung am liebsten aufnehmen, weil wir die ganzen Infos und Case Studies, die da mitgebracht werden, aus Millionen Seiten oder Searches, die untersucht wurden und alles, wollten wir eigentlich direkt selber auch wissen, ob wir da alles richtig machen, welche Maßnahmen wir da noch rausziehen können. Also wir sind selber hyped und du solltest das auch sein. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir sagen dir noch nicht, wer es ist, aber es wird um das Thema KI gehen, um das Thema Tracking in KIs, um das Thema AI-Overviews gegen
Sichtbarkeit, ja.
Genau, Sichtbarkeit, aber AI-Overviews gegen AI-Mode. Wo ist da jetzt der große Unterschied für uns Website-Betreiber? Was müssen wir tun? Welche Maßnahmen müssen wir ableiten?
Unterschiede bei den Modellen, bei den verschiedenen KI-Modellen.
Ja, wird geil. Also ich will die Folge eigentlich jetzt schon haben.
Ich will die auch jetzt schon haben die wird wahrscheinlich auch etwas länger als das gewohnte 30, 40, 45 Minuten. Die wird etwas länger, aber ich glaube, es lohnt sich brutal. Das lohnt sich. Das wird eine Folge, die ich mir auch, wir haben es schon in der Vorbesprechung mit dem Gast gesagt, das wird wieder mal eine Folge, die ich tatsächlich auch ziemlich wahrscheinlich nochmal selber anhören werde.
Eine der wenigen, wir hören ja sonst unsere eigenen Folgen eigentlich eher nicht an.
Nee.
Muss nicht aber sein. Ihr hört sie ja, ihr hört, das reicht. Das reicht. In diesem Sinne, abonnier natürlich den Podcast, dass du nächste Woche sofort informiert wirst, wenn die Folge online geht. Und in diesem Sinne wünschen wir dir eine gute Zeit. Bis dahin sag ich ciao. Yannick, du hast wie immer das letzte Ciao.
Ja, ciao.